Aber ich bin felsenfest der Meinung nach wie vor, wenn einen etwas wirklich interessiert, dann kann man eigentlich alles lernen.
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Weinhändler, der heute Tresorknacker ist. Queraussteiger Oliver Diederichsen. Ja, wir haben hier heute, passend zu Corona, 200% krisensichere Jobs. Und zwar einen ehemaligen Weinhändler. Das, wenn man gerade an Glascontainern vorbeigeht, merkt man, da geht gerade was. Der einen ganz verrückten Querausstieg hat, der nämlich heute Tresorknacker ist. Also wirklich hauptberuflich, das ist legal, idealerweise,
genau,
macht.
Genau, legaler Panzerknacker,
sag ich. Legaler Panzerknacker, genau. Queraussteiger Oliver Diederichsen, freue mich sehr, dass du da bist.
Guten Morgen.
Genau, die erste Frage ist eigentlich, wie wird man eigentlich Weinhändler?
Also es hängt natürlich irgendwie mit dem individuellen Werdegang zusammen. Ich bin, keine Ahnung, ich habe ein Gymnasium gemacht, dann habe ich aber nach der mittleren Reife habe ich eine Berufsausbildung gemacht als Einzelhandelskaufmann, damals bei der Firma Dallmayr. Ich weiß nicht, ob die jeder kennt.
Der Kaffee?
Genau, Dallmayr Kaffee. Die haben aber auch einen Feinkostladen in München, also direkt am Marienplatz dort, und ist irgendwie so der Laden. Und weil meine Schulnoten nicht ganz so prickelnd waren, habe ich dann eben erstmal die Lehre gemacht, was wahnsinnig interessant war und auch eine prägende Zeit für mich natürlich. Und in der Zeit, also, habe ich meinen Hang zum Alkohol entdeckt und habe mich dann damals also eben für Wein interessiert. Und das war eben eine der interessantesten Sparten für mich dann damals dort. Und dann war die Lehre eben zu Ende und ich habe dann erst einmal noch mein Abitur nachgeholt und dann eben stand eben der Zivi an. Bund hatte ich keinen Bock, das habe ich bei meinem Bruder gesehen. Und für den Zivildienst bin ich dann damals nach Hamburg gegangen. Es war ja gerade, da war ja gerade der Mauerfall gewesen. Und für mich war damals die Überlegung, gehst du nach Berlin oder nach Hamburg? Und Berlin war mir etwas zu wild damals noch. Und ein Freund von mir, der war dann eben hier in Hamburg, und dann fiel die Entscheidung eben für Hamburg. Zudem habe ich eben noch Verwandtschaft hier und die Hälfte meiner Familie kommt eben aus dem Norden. Ja, und so bin ich dann damals in Hamburg gelandet und habe dann meinen Zivildienst abgeleistet. Das war auch eine tolle Zeit. Das war in so einer Behindertenwohngruppe. Das war eine ganz prägende Zeit damals. Und naja, und dann war das eben fertig. Ja, und dann muss man natürlich sehen, irgendwann geht es dann ins normale Berufsleben. Und dann habe ich mich darauf zurückbesonnen, also auf meine Lehre. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, machst du irgendwas mit Wein? Und dann bin ich zuerst in einem großen Laden gelandet, also der ist ein großer Weinladen mit so Veranstaltungsfläche. Und da habe ich dann als Geschäftsführer gearbeitet, nicht allzu lange, 2 Jahre, weil das ziemlich anstrengend war. Und diese ganze Arbeit und die vielen Stunden, das hat mich dann irgendwann genervt ziemlich schnell. Dann habe ich gedacht, Mensch, das kann es nicht sein. Da kannst du ja auch mal was Eigenes ausprobieren. Und dann habe ich angefangen umzuschauen in Hamburg, wo irgendwie was Passendes wäre. Ja, und dann fiel die Entscheidung hier auf Eimsbüttel. Und dann habe ich irgendwie damals mit relativ wenig Geld, habe ich einfach gesagt, ja gut, das versuchst du mal. Und dann habe ich eben in der Osterstraße damals einen kleinen Laden angemietet. Ja, und habe dann meinen eigenen Weinladen aufgemacht.
Krass, das ist guter Abriss. Du hast eben so explizit die Lehre als so eine sehr gute Zeit bei Dallmayr da gelobt. Was war da?
Das war super. Also ich meine, ich sag mal, eine kaufmännische Lehre ist ja nie was Verkehrtes. Der Einzelhandel an sich ist ja immer so, ja, wird ja immer belächelt oder sowas. Nun war das zu der damaligen Zeit, war das vielleicht noch was, weiß nicht, anderes, oder vielleicht die Ausbildung im Speziellen, die war, muss ich sagen, sehr gut. Man durchläuft ja alle Stationen. Also dieses Ladengeschäft, das ist natürlich das Hauptsächliche, aber man durchläuft ja alle kaufmännischen Stationen im Büro auch, ne? Ob das nun Personalbüro ist, keine Ahnung, Wareneinkauf und all was dazugehört. Und das war schon super. Also es war eine ganz fundierte und umfangreiche Ausbildung und die hat mir bestimmt später in meinem Leben, auch an meinem zweiten Job, wirklich viel gebracht, muss man sagen.
Ja, aber wie sah da so der Tag aus? Also was hast du da so gemacht?
Unterschiedlich. Im Laden ist es ja so, da man durchläuft ja jede Station und nun ist das ja sehr spezialisiert. Also Dallmayr ist ja genauso wie, weiß ich nicht, wie Käfer gibt es auch noch in München. Wir interessanterweise in Hamburg gibt es ja kein richtig gutes Delikatessengeschäft mehr. Ne? Also hier in Hamburg gibt es nur noch das Alsterhaus. Ja, das Alsterhaus, aber so praktisch so ein richtiges, alteingesessenes Geschäft gibt es nicht mehr. Ne?
Und jetzt, wo du sagst, das ist ganz schön tragisch.
Ja, genau. Also es ist eigentlich für eine Stadt wie Hamburg ist es eigentlich traurig. Ne? Aber gut. Und das ist natürlich sehr speziell, sehr fokussiert auf diese ganzen verschiedenen Produktgruppen und dort halt immer nur so, sag ich mal, oberstes Regal. Ne? Mhm. Und eben beim Wein genau dasselbe. Ne? Also, und da gibt es natürlich, keine Ahnung, Obst und Gemüse, keine Ahnung, Käse, Fisch, Wild, Fleisch und Delikatessen, Kaviar und. Ne? Also zum Beispiel, was ich super gut fand, also ich meine, wer immer sich für Essen interessiert, das ist schon was Tolles. Also damals haben wir dort, das war ja in den 80ern, das ist ja schon eine ganze Weile her, da wurde kiloweise Kaviar verkauft, zum Beispiel bei Dallmayr. Und da kam zum Beispiel, das ist ja auch was Tolles, also wenn man sich engagiert, also für die Hörer oder sowas, also wenn man sich eben engagiert in einem Job. Ich hatte alle Freiheiten, die ich haben wollte in der Lehre, zusammen mit einem Mitlehrling. Also wir waren so ein Zweierteam und das war einfach eine tolle Zeit, also weil wir einfach eigentlich machen konnten, was wir wollten und wir wurden auch verantwortungsvoll eingesetzt.
Aber was bedeutet das im Einzelhandel?
Ja, und jetzt wollte ich zum Beispiel, eine Geschichte ist, da kam zur Weihnachtszeit kam immer Kaviar aus Russland für Dallmayr damals. Die haben da irgendwie bei einem Großimporteur, ich glaube es war sogar hier in Hamburg, haben die immer für diese ganzen Präsentkörbe und alles dieses Jahreskontingent gekauft. Und das muss man sich mal vorstellen, das war damals, habe ich da mal mit dem Einkaufschef mich da unterhalten, das waren 200.000 D-Mark Kaviar Einkaufswert. Ne? Schon relativ viel gewesen. Mhm. Ne? Und das sind häufig so kleine Gläser, es gibt ja dann verschiedene Qualitätsstufen und da kamen zwei Kisten, die waren wie so zwei Särge, ne? Die wurden mit dem Gabelstapler abgeladen, weil die unendlich schwer waren.
Ja.
Und das, keine Ahnung, das kam direkt aus Russland, das muss man sich auch damals vorstellen, war wahrscheinlich unendlich kompliziert mit den ganzen Zollformalitäten und so.
Ja.
Ja, und das kam dann da an und dann hieß es ja gut, wegkommissionieren und so. Und aber solche Dinge, das war einfach unheimlich spannend, weil das ist ja was ein Unterschied, ob du bei Edeka jetzt sowas machst, ne, und irgendwie Brötchen ins Regal räumst oder sowas vielleicht machst. Ne? Also das ist war schon was anderes.
Wenn das fallen lässt, dann wenn man sowas fallen lässt, ist auf jeden Fall mehr los.
Ja, genau. Ja. Naja, und eben auch Bezug auf Wein, also es war eben alles immer nur oberstes Regal und das war schon eine tolle und spannende Zeit.
Aber hast du da auch so eine Art Weintraining, also so was Sommelier-artiges
gemacht? Ja, so direkt nicht, aber man lernt natürlich schon einiges, ne? Also wenn man sich dafür interessiert und naja, das ist dadurch, dass man dann eben auch nur mit den, sag ich mal, so qualitätvollsten Weingütern zu tun hat, lernt man natürlich gleich auf einem ganz anderen Level, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, hier irgendwie so eine Massenwinzergenossenschaft irgendwie da ständig nur vor Augen hast. Ne?
Und für uns Weindeppen, worauf gibt es da Tipps, sich nicht zu blamieren, sobald man unter...
Ich bin ja selber immer noch, ich bin unheimlich weinaffin nach wie vor. Ich trinke gerne Wein und sammle auch selber Wein und ich sage immer, man sollte immer das trinken, was einem schmeckt. Ne? Also jeder ist anders, ne?
Ja, klar.
Und auch nicht jeder teure Wein schmeckt auch gleichzeitig gut. Aber ja, letzten Endes sollte man das trinken, was einem schmeckt. Und man sollte durchaus kritisch sein. Also es ist klar, es ist immer so ein, sag ich mal, immer so ein Brand-Effekt. Also wenn du in Rolls-Royce einsteigst, bist du natürlich ehrfürchtiger, als wenn du in den Golf dich setzt. Ne? Ja. Gut. Und genauso ist es mit dem Wein auch. Wenn du eine Flasche Mouton Rothschild aufziehst, dann hast du eine andere Erwartungshaltung als irgendwie, keine Ahnung, 399 Primitivo von Edeka oder so, ne?
Ja, das ist ja immer manchmal ganz lustig, dass man so relativ normale Weine dann irgendwie so als Lieblingswein dann erklärt. Mhm. Aber
ach, und ich finde, das Spektrum ist ja riesengroß. Und macht Spaß zu probieren. Und eben, was ich auch toll finde, eben ist, also Wein alleine trinken schmeckt natürlich auch, aber wir haben so eine schon seit ewigen Zeiten, ich glaube auch schon seit über 20 Jahren, haben wir so eine Weinrunde hier in Hamburg. Und auch mit ganz interessanten Leuten. Und es lebt eben auch vom Austausch. Also zusammen essen, zusammen zu trinken, das gehört ja zum Leben auch dazu. Ist ja was völlig Hedonistisches. Also ich meine, jemand, der kein Genuss empfinden kann, dem fehlt halt viel. Ne? Weil ich meine, Essen, Trinken, das sind so die Basis-Dinge im Leben.
Ja, absolut.
Und wenn man dem was abgewinnen kann, dann hat man bestimmt mehr als viele Leute, die das eben nicht so können.
Wann war denn der Punkt erreicht, in dem du jetzt gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig? Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt.
Boah, das war, glaube ich, eher so eine Unzufriedenheit. Also ich habe halt gemerkt, also komm, irgendwie 50, 60 Stunden die Woche, das kann es jetzt irgendwie nicht sein. Ich habe eigentlich auch total gutes Geld verdient, aber ich habe damals all mein Geld immer in alle meine irgendwie Hobbys rein versenkt. Ne? Und das kann man vielleicht an dem Punkt auch sagen. Also ich weiß nicht, wer das jetzt alles hört im Podcast. Also aber ich werde jetzt 50, also wenn ich das so Revue passieren lasse, ich würde zum Beispiel eine Sache anders machen, ich würde versuchen, mich früher auf irgendwie eine Sache zu fokussieren. Ne? Also es ist natürlich toll, viele Dinge auszuprobieren im Leben, aber so im Nachgang, denke ich, wäre es wahrscheinlich effektiver, wenn man sich früher vielleicht auf irgendwas fokussiert. Aber es
kann man ja meistens.
Kann man meistens nicht, genau. Und wahrscheinlich gehört es auch mit dazu, oder zumindest bei mir mit dazu, dass das eben so heute ist, was es ist, eben das alles gemacht zu haben.
Aber warum? Also was hättest du dich jetzt lieber auf Wein oder auf Lockpicking spezialisiert? Also so.
Nee, damals, also
wäre dir jetzt auch viel.
Ich zum Beispiel, ich habe einen ganz guten Kumpel, und dann haben wir damals diesen Film gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Tom Cruise, da diesen Fallschirmspringer-Film. Und dann haben wir gesagt, Fallschirmspringen, das ist geil, das probieren wir aus. Da haben wir gesagt, einfach zack, gebucht. Oh, und dann sind wir nach Amerika und haben einen Fallschirmspringerschein gemacht, haben das ein paar Jahre auch dann auch gemacht. Das war dann unendlich teuer. Und haben halt einfach so, ohne drüber nachzudenken, haben wir das halt einfach gemacht. Ne? Und das ist natürlich auch toll. Das geht ja nur in dieser, sag ich mal, ja, so eine unbedarfte Zeit, wenn man eben noch keine großen Verpflichtungen hat, keine Familie und so. Ja. Und dann kann man eben solche Dinge machen. Ne? Aber das ist zum Beispiel, ja, das möchte ich nicht missen, aber da habe ich natürlich unendlich viel Geld rein versenkt, auch zum Beispiel.
Ja. Aber es war dann eine Phase. Aber meinst du es jetzt eher, was Hobbys angeht oder Beruf? Dieses Fokussieren?
Ja, gut, ich meine Hobby und Beruf. Idealerweise in meiner Sicht sollte es eins sein. Das geht zwar natürlich immer nicht immer, aber ich habe den irgendwie, weiß ich nicht, den Luxus oder ich weiß nicht, das Glück, dass ich immer die Dinge eben auch irgendwie so als Beruf hatte, die mir eben Spaß gemacht haben. Ne? Und das ist, wenn man das eben hat und kann, ist das was unheimlich Schönes. Ne?
Ja, klar.
Und ich weiß nicht, ich hätte mir auch vorstellen können, vielleicht, keine Ahnung, weiß nicht, Fallschirmlehrer zu werden oder sowas, aber das bin ich nicht geworden.
Ja, aber es ist ja auch gut, dass man das mal so als Phase dann gehabt hat. Dann war absolut. Das ja auch eine gute Phase.
Klar. Ja, war auch eine saucoole Zeit. Also
hat nicht gleich sein ganzes Leben widmen.
Absolut, hat total Spaß gemacht, ja.
Ja, und wie war das denn? Was hat sich dann geändert, als du selbstständig warst?
Also, selbstständig, das ist natürlich, du hast eine große Verpflichtung. Ne? Ich habe ja nur so eine kleine Butze gehabt da. Ich habe dann immer nur einen Angestellten gehabt, also eine Aushilfe. Und du bist natürlich sehr angebunden, ne? Wenn du so ein Ladengeschäft hast. Du bist immer, musst dich immer selber organisieren. Wenn du in Urlaub willst, musst du gucken, entweder machst du den Laden zu oder musst du eben schauen, dass du jemanden hast, den du da reinstellen kannst. Und ja, ich habe dann halt irgendwie ich habe den Laden 7 Jahre oder sowas gehabt. Ich habe dann halt gemerkt, so irgendwie, boah, das kann es auch noch nicht gewesen sein. Ne? Und ich finde, man sollte sich auch selber die Frage stellen, immer wieder mal, ja, ist das, was ich mache, ist das das eigentlich, ist es eigentlich das? Ne? Mhm. Oder ja, soll ich vielleicht doch noch was anderes machen? Und ich habe einfach gemerkt, mir war das nicht genug oder habe eben keine Perspektive gesehen, habe mir irgendwie mal die Frage gestellt, ja, ist das eigentlich, was du jetzt noch 20 Jahre machen willst oder 30 Jahre? Boah, da habe ich gedacht, boah, weiß ich nicht, so auf die Art und Weise nicht. Und dann war das damals, da liefen dann verschiedene Sachen zusammen. Eben bei mir dann lief der Mietvertrag aus und ja gut, den hätte ich dann nochmal verlängern müssen auf längere Jahre. Und dann waren das irgendwie 2 Jahre, die geschäftlich also irgendwie nicht ganz so gut waren. Also ich muss sagen, zum Beispiel, ich habe immer Geld verdient. Ne? Also ich habe nie irgendwie einen Kredit, Gott sei Dank, aufnehmen müssen oder was, sondern ich habe von Anfang an mit dem Beinladen und deswegen nochmal diese kaufmännische Ausbildung, ist halt unheimlich wichtig. Ich habe immer mein Geld verdient. Ne? Ich habe immer meine Steuern bezahlt, immer mein Geld verdient, keine Schulden gehabt und so. Das ist natürlich ein unheimlicher Luxus auch. Ne?
Denn, allerdings.
Also das hat Gott sei Dank gut funktioniert. Ja, und dann damals habe ich halt so gedacht, nee, also irgendwie dann machst du halt nochmal was anderes. Und ja, und dann lief ja dieses Lockpicking und sowas, das lief ja da schon parallel. Und das hat aber ewig gedauert, bis ich dann also komplett also umgesprungen bin. Ne?
Aber was, erzähl nochmal einmal, angenommen, ich würde jetzt darüber nachdenken, einen Weinhandel zu eröffnen. Mhm. Was macht man da? Also du kaufst Laden, dann kaufst du Weine ein und...
Oh, also man kalkuliert die Kosten. Ne? Also ich habe mir dann halt damals, habe mich hingesetzt, habe geguckt, was sind entsprechende Objekte, die ich mir leisten kann und wo. Und dann habe ich damals gedacht, boah, Eimsbüttel ist eigentlich ein cooler Stadtteil. Und ich war wirklich in ganz Hamburg unterwegs. Das ist eigentlich ein Zufall, dass es Eimsbüttel dann geworden ist. Aber was hat mir eben am besten gefallen damals schon. Und dann, das war in den 90ern, genau. Und dann, dann habe ich mich hingesetzt, habe halt einfach kalkuliert, was kostet die Miete? Ne? Was sind die anderen Kosten? Strom, Wasser, Telefon und sowas, was brauchst du? Was brauchst du selber zum Leben? Ja. Und dann hast du Betrag, was weiß ich, X, 10.000 Euro oder so, oder D-Mark waren es ja damals noch. Und dann musst du überlegen, was ist der kalkulatorische Aufschlag auf Wein, ne? Im Schnitt. Und da musst du halt einfach rechnen. Musst du rechnen, was, und dann kommst du auf irgendeinen Umsatz. Damals waren es, glaube ich, ich habe ausgerechnet, ich brauche, um zurechtzukommen, brauche ich im Schnitt in der Woche 800 D-Mark pro Tag Umsatz. Ne? Und da habe ich gedacht, boah, also das ist ja so schwer nicht. Ne? Also wenn man sich ein bisschen anstrengt. Und genau so war es dann eben auch. Hat super funktioniert. Ich glaube, ich bin auf einen Umsatz gekommen von, ich glaube, irgendwie 20.000 oder 25.000 D-Mark Umsatz brauchte ich, um eben meine Kosten gut decken zu können. Ja. Und das hat ganz gut funktioniert. Und ich glaube, dass das heutzutage gehen das viele Leute einfach so blauäugig an. Man spricht immer vom Businessplan oder sowas, das sind ja alles diese englischen Worte. Aber das ist ja so eine ganz normale kalkulatorische Betrachtungsweise einfach nur. Ne? Man muss sich halt schon überlegen, ist das realistisch oder unrealistisch? Und ich glaube, viele Leute, die sich selbstständig machen mit irgendwelchen kleinen Läden oder sowas, die haben überhaupt gar keine Vorstellung, was irgendwie kostenmäßig an sowas dranhängt und was man eben schaffen kann. Zum Beispiel nur ganz, ganz simpel, zum Beispiel wenn man zu einem Schlüsseldienst geht und sich einen Schlüssel machen lässt, ne, ja, dann kostet der zwischen 5 und 8 Euro einen Schlüssel.
Ne. Ja.
Ein Schlüssel Rohling im Einkauf kostet zwischen, je nachdem wie man ihn einkauft, zwischen 5 und 20 Cent.
Ne. Ja.
Dann sagen die Leute, boah, das ist ja eine geile Gewinnspanne. Du kaufst den für 20 Cent ein und verkaufst ihn für 6 Euro. 5,80 Euro, das ist ja wie Drogenhandel. Ja, da haben sie schon recht, aber
der Laden.
Man muss sich eben mal überlegen, um auf 800 Euro Umsatz zu kommen, da musst du weit über 100 Schlüssel am Tag verkaufen. Wie viele Stunden hat der Tag? Wie viele Schlüssel musst du in der Stunde schneiden, ne, um überhaupt deinen Umsatz damit zu schaffen? Das ist eine totale Illusion. Ne?
Ja.
Und deswegen kannst du zum Beispiel mit einem Schlüsseldienst alleine, wo du dir denkst, ich verkaufe nur Schlüssel, ne, hab so eine super Gewinnspanne, kannst du überhaupt gar nichts werden.
Ja.
Und das verstehen halt viele Leute einfach nicht. Und, naja, aber ich glaube, es ist in allen Bereichen.
Ja, wir hatten ja hier auch schon so einige Quer-Ein- und Aussteiger in der Gastro. Mhm. Und die sagen halt auch immer dieses, wenn sie irgendwas hassen, dann ist das immer diese Gäste, die so durchrechnen, was denn dieses Essen jetzt zu Hause gekostet hätte. Das ist ja das, du bezahlst hier, das Essen gibt es meinetwegen umsonst. Du bezahlst hier für den Laden und den Service.
Ja.
So, und das Essen, was das kostet, das ist ja...
Ganz jetzt, genau.
Deswegen ja. Macht ja die Sterneküche, die macht ja, glaube ich, irgendwas Einstelliges an Gewinnen.
Viele gehen ja zurück wieder von den Sternen, weil das einfach so hohe Verpflichtungen mit sich bringt, eben auch im finanziellen Bereich, dass es sich eigentlich einfach nicht lohnt.
Du brauchst halt 4 Leute pro Gast, also das muss man ja erstmal, das kannst du ja keinem mehr in Rechnung stellen. Ja.
Damals zum Beispiel, ich hatte einen Mitarbeiter da, der hat sich dann damals auch, dann kam er an und hat gesagt, ich weiß nicht, Olli und so, ich habe hier so ein, ich könnte in der Gastronomie und so. Und da habe ich gesagt, Sebastian, um welche Beträge geht's denn? Er sagt, ja, ich weiß nicht mehr, ob es Euro oder D-Mark waren, aber es ist ja gleichzusetzen. Dann sagt er, ja, ich glaube 10.000 oder so. Dann habe ich gesagt, ja und? Ja, aber das ist doch so viel Geld und so. Dann habe ich gesagt, ja und, willst du es ausprobieren? Ja, ich hätte schon Bock. Und dann sage ich, ja und, dann machst du es doch. Schau mal, du bist Student. Du hast nichts an den Hacken, du hast keine Familie, keine Kosten, gar nichts. Lass mal angenommen, du versenkst komplett diese 10.000 Euro. Ne? Das ist einfach totales Desaster. Ja gut, dann arbeitest du 2 Jahre und sparst du, dann hast du es doch locker wieder drin. Da habe ich gesagt, ja, so habe ich mir das noch gar nicht überlegt. Ne? Ja gut, ich probiere das aus. Und heutzutage, man kann das ja sagen, leider durch die Corona-Krise sind die schwer gebeutelt. Das ist einer der Mitinhaber von den Hataris. Ne? Und die haben ja 5 oder 6 Läden. Ne?
Das ist ganz gut gelaufen, würde ich sagen.
Genau, das war damals, das war nicht mein Fall, aber es war bestimmt mein Zutun. Ich habe ihn einfach bestärkt und habe gesagt, mach es, probier es aus. Ne? Ja. Und das ist eben auch sowas, wenn man sich mit denen zum Beispiel unterhält. Es ist genau, was du gerade gesagt hast. Die Leute sagen immer, weißt du, es gibt ja so viele Neider auch.
Die sagen, ja, Hatari, das ist ja ein Selbstgänger, immer voll und so. Ne?
Aber die haben die Anfangszeiten nicht miterlebt. Ne? Ja. Wir haben da mit 10 Freunden haben wir den ersten Laden renoviert, mit schmalsten Mitteln, haben selber unter einem Pissbecken die Kacheln geklebt und so. Ne? Und alles gemacht. Und wenn der Erfolg da ist, dann sagen, ja, das ist doch easy. Ne? Ja, aber das ist doch easy. Die hätten mal die ersten Jahre sehen sollen.
Das glaube ich. Ich muss gerade mal für die Nicht-Hamburger sagen, Hatari ist hier, ich glaube, die haben nur 3 oder 4 Filialen.
Das ist also 5 Läden sind es, glaube ich, insgesamt.
Achso, ja, noch mittlerweile ja, das.
Aber ist ja auch egal,
so einige auf jeden Fall. Ne? Das ist lustigerweise so der Stammland. Also wenn man nicht weiß, wo man hingeht mit Freunden, landet man eigentlich sehr oft im Hatari. Genau. Deswegen ist das hier so eine wirklich Instanz schon.
Ja, genau.
Ja, Wahnsinn. Ja, das
und die sind zum Beispiel auch schwer gebeutelt durch Corona gerade. Ne? Und der sagt, Mensch, wir haben so gut gewirtschaftet, ne? Und haben wirklich gute Rücklagen gebildet. Und wir versuchen echt alles. Man kann nur hoffen, dass sie die Kurve da gut kriegen. Ne?
Ja, gerade geht es ja wieder langsam auf.
Naja.
Aber also wenn wir das hier ausstrahlen, dann ist wahrscheinlich idealerweise entweder alles auf oder zweite Welle. Man weiß,
Nee, ich will nur sagen, also zurück auf das Thema, also das war auch damals, also ich finde, man sollte, jeder ist anders, nicht jeder kann das auch, nur ich finde, man sollte ruhig auch Dinge ausprobieren und wagen, selbst wenn es auch ein Rückschlag sein kann. Meine Frau sagt immer, die ist ja auch selbstständig, die sagt immer, man muss 5 Dinge ausprobieren, um irgendwie 1 zum Erfolg zu bringen. Und so ist es häufig auch. Ne?
Das ist ein guter Satz, ja. Ja, das ist interessant. Ich hatte mit dem, wie lange hattest du den Weinhandel eigentlich?
7 Jahre, glaube ich, habe ich den gehabt.
Ach ja. Ist ja bei den meisten Einzelhändlern sagen dann ja, nach 7 Jahren ist der Moment, wo es richtig gut wird eigentlich.
Ja, für meinen Teil, wie gesagt, ich habe vom ersten Jahr ab mein Geld verdient. Also auch wahrscheinlich anders als andere, aber hängt ja dann auch immer vom so ein inhabergeführtes Geschäft, hängt ja auch sehr von der Person ab, die es macht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das besser kann. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich bin gar nicht mal der beste Kaufmann. Es gibt viele Leute, die das also bestimmt besser können. Ich erkenne zum Beispiel hier den Hermann Dreier hier von Scapovino. Den kenne ich sehr gut. Also da habe ich auch lange Jahre aushilfsweise auch gearbeitet. Wir haben fast zeitgleich angefangen. Und der ist also sag ich, wenn man es jetzt nur aus Finanzielle betrachtet, hat er seinen Laden viel weiter nach vorne gebracht. Ne? Ja. Also der ist wahrscheinlich der bessere Einkäufer oder so. Jeder macht das halt so gut, wie er kann. Aber ich finde, es ist ja auch was Tolles, wenn man eben, das finde ich zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Aspekt der Selbstständigkeit, ist, wenn man eben selbstbestimmt, eigenverantwortlich arbeiten kann und ja eigentlich niemandem was schuldig auch ist. Ne? Das ist so eine Essenz für mich aus all den Jahren. Es ist so ein tolles Freiheitsgefühl, selbst wenn man in dieser Mühle drin steckt. Man muss ja trotzdem arbeiten und seine Kunden bedienen und alles Mögliche machen, die Buchhaltung und alles, was dazu gehört. Aber wenn man eben zum Beispiel keine Schulden hat, keine Kredite laufen, sein Geld verdienen kann und wirklich einfach sagt, so, lasst mich alle in Ruhe, ich mache mein Ding und ne, das ist einfach totaler Luxus. Ne? Ja. Und man diskutiert natürlich im Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder mal darüber. Und viele Leute sagen, boah, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wie kann man das also so machen und sowas? Also, aber meine Güte, wenn man 20 Jahre selbstständig ist, es tritt auch irgendwie so ein Effekt ein. Man merkt einfach, es gibt natürlich Höhen, Tiefen, mal Wochen, die besser, schlechter sind. Aber wenn man sich so alles über alles anguckt und das einfach läuft, dann wird es auch in den nächsten Jahren laufen. Da gibt es ja gar keinen Grund, warum das sich verändern sollte dann.
Ja, klar. Ich habe dann, wenn das jetzt hier losgeht mit dem Lockpicking, was ja eben schon mal, also was Schlösserknacken angeht, muss ich sehr lachen, als du mir ein Info hier vorab noch gegeben hattest. Die Notiz war, bei Jürgen von der Lippe hatte ich einen Bericht über Lockpicking gesehen, da war es um mich geschehen. Das ist der beste Satz für einen Berufswechsel überhaupt. Was war das?
Ja, ich habe ja immer, also ich habe gerne immer nach links und rechts geguckt und hab halt immer viele Dinge ausprobiert, aber ich habe den Bericht gesehen und da hat es bei mir wirklich Klick gemacht. Da habe ich einfach gemerkt, boah, das ist mein Ding, das muss ich mal ausprobieren.
Aber was war das für eine Sendung?
Also und ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung hieß, das war aber irgendwie so dieses, nicht Berufe raten, ich glaube, da wurde vorgestellt, wurden so ungewöhnliche Berufe oder Hobbys vorgestellt.
Ja.
Und da saß damals der Steffen Werneri. Wer sich in der Hacker-Szene ein bisschen auskennt, ist das ein durchaus geläufiger Name, saß dort und der hat eigentlich dieses Lockpicking, das ist ein englischer Begriff, das heißt ja Schlösser pflücken oder aufheben oder wie man das interpretieren will, das kam aus Amerika und es geht darum, Schlösser zerstörungsfrei durch Manipulation zu öffnen. Also eben nicht zu knacken, sondern eben zerstörungsfrei zu öffnen. Und ich habe den Bericht gesehen und habe gedacht, boah, das geht, ne? Ist ja voll cool. Und dann habe ich damals, das war ja in den 80ern, Ende der 80er, habe ich einen Brief an die Redaktion geschrieben. Und die haben dann ganz nett geantwortet, also haben mir dann zurückgeschrieben, haben mir dann den Namen genannt und dann bin ich damals in Kontakt getreten mit dem Steffen und in Deutschland ist ja alles immer schön organisiert. Die hatten damals gleich einen, um dem eben vorzugreifen, weil es also immer so haben, so gesagt, ja, das ist ja was ganz Obskures, ne? Und ihr brecht ja ein und so. Und dann haben sie, um das gleich aus dieser Schiene rauszuholen, haben sie damals einen Verein gegründet und haben gesagt, hier bei uns ist alles offen, jeder kann kommen, jeder kann gucken, ne? Egal ob du Polizist bist oder Einbrecher, du kannst, also solange wir nicht wissen, dass du wirklich eine irgendwas Strafbares macht, kann jeder kommen. Ne? Und steht auch in den Vereinsstatuten, also man darf eben nur Schlösser öffnen, die einem selber gehören oder wo man das Einverständnis hat und.
Das ist der Deutsche Lockpicking-Verein.
Genau, es gibt also SSDEV, Sportsfreunde der Sperrtechnik e.V., eingetragener Verein. Den gibt es auch immer noch. Und ja, wer sich dafür interessiert, mal reingucken, gibt es in deutschlandweit gibt es da verschiedenste Gruppen, also es ist einfach eine absolut coole Sache.
Bald olympisch.
Gibt es auch eben ja, Wettbewerbe und also es macht unheimlich viel Spaß. Ist halt ein anderes Grüppchen von Verrückten. Ne? Und ja, mich hat es halt total fasziniert und dann habe ich mir mein erstes Pickset gekauft und habe halt gemerkt, das ist dein Ding. Ne? Also das ist einfach super, weil, und ich habe da also auch schon häufig drüber nachgedacht, also Lockpicking für mich ist so, ja, wie so ein Puzzle lösen. Ne? Und das ist total interessant, diese Lockpicker, also wer sich wirklich dafür interessiert, hat eine totale Affinität zu Geschicklichkeitsspielen, Puzzeln, Knobelei. Ne? Also das ist ganz eng miteinander verbunden. Ne? Und interessanterweise ist es so, wenn man mal ein Schloss eben gepickt hat, interessanterweise ist es bei ganz vielen Schlössern so, wenn man den Weg gefunden hat, wie es geht, geht es immer so. Also es ist wirklich wie so eine Knobelaufgabe, die man löst. Ne? Und es hat eben noch einen zweiten Aspekt und den finde ich auch total interessant. Also wenn man sich das, keine Ahnung, kulturhistorisch oder sowas mal betrachtet, hat ja Schlüssel und Schloss schon eine sehr starke Bedeutung. Ja. Also nicht umsonst gibt es Petrus mit dem Himmelsschlüssel und überall im Bremer Stadtwappen oder im Hamburger ist, glaube ich, auch ein Schlüssel. Nee, in Hamburger nicht.
Hamburg nicht.
Aber
Hamburg
im Bremer Stadt.
Tor.
Hamburg das Tor, Tor, genau. Aber in Bremen, glaube ich, im Stadtwappen ist ein Schlüssel. Also das ist auf jeden Fall was ganz Wichtiges. Und der Schmied und die Leute, die in der Renaissance und in der Gotik also eben Schlüssel machen konnten, die hatten eine unheimliche Bedeutung. Und nicht umsonst gibt es eben zum Beispiel diese Meisterstücke aus der Renaissance. Das sind ganz prunkvoll gearbeitete, unheimlich filigran komplizierte Schlüssel. Also wer sowas machen konnte, das war halt was ganz Wichtiges. Ne? Ja, klar. Und weil natürlich auch das Bedürfnis da ist. Teure Sachen, wertvolle Sachen werden ja weggeschlossen, irgendwie versperrt. Ne?
Ja.
Und nur nochmal darauf zurückzukommen, dieses Gefühl für einen selber, man hat so ein Pickset, in Deutschland ist das ja erlaubt, das mit sich rumzutragen, aber eben so im Hinterkopf zu haben, mir bleibt keine Tür verschlossen, mir hält kein Schloss stand, ist auch irgendwie so ein Freiheitsgefühl, ne? Ist was so ein anarchisches irgendwie, ja, auf eine Art und Weise. Das finde ich eben so einen total coolen Aspekt. Und deswegen sind ja die Lockpicker sind ganz eng verwoben mit den Hackern. Ne? Weil das Lockpicking ist ja im Grunde genommen nichts anderes als das Computerhacking, nur auf eine physische Art und Weise, ne? Also ja, mechanisch. Ne? Und ich mache ja auch Vorträge und Seminare und sowas und ich finde das total interessant. Zum Beispiel das Fraunhofer-Institut, das ist ein Kunde von mir, da mache ich so auf der IT-Fachtagung mache ich immer so einen Vortrag über mechanische Schwachstellen bei Schlössern. Und diese Nerds, diese Hacker, die dann immer sitzen, denken so, oh krass, ist ja total cool, ne? Also mal so einfach sich dieses mechanische Schloss anzugucken. Also ich meine, ja, der Serverraum, die Sicherheit des Servers ist die eine Sache, aber zum Beispiel, dass der Serverraum vielleicht auch gut abgeschlossen sein muss und nicht immer da irgendwie der Holzkeil zwischen der Türe liegt, ist vielleicht auch noch ein Aspekt, ne? Das ist das ist.
Man vergisst immer, dass die Sachen irgendwo noch in echt rumstehen.
Ja, genau. Und deshalb ja, was total Cooles. Und das hat mich damals schon eben fasziniert an diesem Lockpicking. Und das ist, glaube ich, eben auch ein Aspekt, warum mich das so immer noch nach wie vor schon so viele Jahre begeistert. Weil es einfach was unheimlich Cooles ist. Also wenn du, und ich meine, jeder Lockpicker, den man fragt, hat irgendeine coole Story. Jeder kennt das, Tür zu, Schlüsseldienst rufen. Voll nervig, ne? Mhm. Kostet ein unheimliches Geld. Und ich kann jedem nur mal empfehlen, alleine, keine Ahnung, wer mal auf den Chaos Communication Kongress geht oder einfach mal so zu den Lockpickern geht, sich einfach mal anzugucken, wie man mit so einer Plastikkarte eine Türe aufmacht. Das spart einem im Zweifel also einige hundert Euro, ne? Und das ist eben so eine Sache, die ich einfach ja, total faszinierend finde an dem ganzen Thema. Und bei mir hat das einfach so geklickt und hat irgendwie sowas in mir angesprochen, warum ich mich eben dann total in diese Richtung orientiert habe.
Also du hast angefangen, hast du eben gesagt, mit so einem Lockpick-Set. Also hast du die bestellt und da kriegst du ein Schloss und Stiftchen.
Also man muss sich mal vorstellen, damals, das war glaube ich 88 oder 89, da gab es ja das Internet noch nicht so auf diese Art und Weise. Heutzutage, wenn man Amazon aufmacht oder irgendeine Plattform, man kann alles weltweit kaufen. Zu der Zeit konnten nur Gewerbetreibende dieses Werkzeug kaufen. Ne? Also es war praktisch für die breite Öffentlichkeit gar nicht so verfügbar. Und der SSDEV hat es zum ersten Mal so aufgebracht und eben so ein bisschen den normalen Leuten zugänglich gemacht.
Mhm.
Ja, und ich weiß nicht, irgendwie ist es spricht so viele, es hat so viele Facetten irgendwie so, man findet ja jeder cool irgendwie so Detektiv und Geheimdienst spielen und sowas, irgendwie so, das vermischt sich so alles so in diesem Lockpicking, ne?
Ja.
Und naja, und ich bin halt dann damals ja damit angefangen und es hat, und ich hätte da zu der Zeit auch nie gedacht, dass ich mal irgendwie diese Richtung nehme und zum Beispiel in, was weiß ich, 15 oder 20 Jahren das mache, was ich heute mache. Ne?
Ja, das wäre jetzt eigentlich die nächste Frage. Also wie kommt man denn von dem Puzzeln, also Spiel zu Hause oder also so hobbymäßig, wie wird denn sowas professionell?
Ja, das ist bei mir war, kann ich auch nochmal sagen, das war bei mir zum Beispiel in meinem persönlichen Lebenslauf, ich habe nie zielgerichtet irgendwie Dinge betrieben. Ich habe bestimmt die Sachen, die ich gemacht habe, habe ich wahrscheinlich gut gemacht, aber ich habe nie immer so einen 5- oder 10-Jahres-Plan gehabt. Also ich habe nie irgendwie gedacht, in 5 Jahren willst du das, in 10 Jahren soll das, ne, Haus, Garten, Boot oder irgend sowas, sondern bei mir hat das immer eigentlich eher so eine, ja, war so eine selbst fortschreitende Entwicklung aus der Tätigkeit heraus. Ne?
Ja.
Und Ja, und wie ist es dann dazu gekommen? Also ich hatte den Weinladen und dann parallel habe ich eben da mit diesem Lockpicking mich da beschäftigt und dann über das Lockpicking habe ich einen kennengelernt, der einen Schlüsseldienst hat und dann habe ich halt gedacht, das ist doch cool, man muss ja auch Praxiserfahrung irgendwie sammeln und dann habe ich gesagt, Mensch, kann ich nicht bei dir mal so irgendwie so Notdienste fahren, aber das war eigentlich eher so aus dem Interesse raus, wie das echte Leben ist, ne? Und ja. Dann habe ich immer so mal aussichtsweise so, keine Ahnung, diese Notdienste da bei ihm gemacht. Und dann interessanterweise kamen immer wieder mal Anfragen mit irgendwelchen Tresorsachen. Ja, wir haben hier den Tresor, können Sie den aufmachen? Da mussten wir immer Nein sagen. Nein, 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 nein. Da habe ich gesagt, lustigerweise, der hat seinen Schlüsseldienst mittlerweile auch nicht mehr. Der hieß Dietrich mit Vornamen. Ne? Und da habe ich gesagt, Dietrich, hör mal, das ist ja total bescheuert. Lass uns doch mal dieses Tresorthema mit anbieten. Ne? Wir haben immer wieder Nachfragen, müssen es immer mit Nein verkaufen, ne? Ja, Gott, wenn du Lust hast, ne, das ist ja noch eine andere Baustelle. Dann habe ich gesagt, nee, das interessiert mich. Und dann habe ich mich da mal eingelesen mit den Sachen, die eben verfügbar waren. Und da habe ich gesagt, ich mache das. Bin ich los, habe mir Werkzeug gekauft und habe von da an das dann eben angeboten. Und es ist ja kein Ausbildungsberuf, es ist wirklich tatsächlich für mich, ich bin totaler Autodidakt in dem Bereich. Also ich habe nur eine kaufmännische Ausbildung, keine technische oder handwerkliche. Aber ich habe das wirklich tatsächlich Learning by Doing gemacht. Ne?
Aber wie fängt man denn an mit, also wie wird man denn dann angefragt mit Tresoren? Also das finde ich ja schon irgendwie spannend. Also wie, und vor allem, was hast du den Weinhandel dann zugemacht?
Nee, das lief dann parallel. Also ich habe das dann versucht so zu organisieren, dass ich das dann irgendwie machen kann. Ne? Also immer. Ne?
Okay. Und
dann, als ich den, und das war so eine Übergangsphase, also es waren so vielleicht die letzten paar Jahre, während ich den Weinhandel hatte, habe ich also das irgendwie so versucht parallel laufen zu lassen. Dann habe ich ja aufgehört, dann habe ich aber noch selber immer so, Safety im Hintergrund, habe ich dann eben so ausnahmsweise so Donnerstag, Freitag, Samstag also noch hier bei Scapovino oder sowas gearbeitet und habe parallel meine Sachen da selber gemacht. Ne? Und dann bin ich irgendwann voll umgestiegen.
Und wie war der erste Tresor?
Also einer meiner ersten Kunden, das ist ja ganz banal gewesen. Es gibt ja, es ist ja auch ein großes Feld, also es ist von neuem Schloss einbauen bis Notöffnung. Heutzutage ist tatsächlich mein Hauptgeschäft sind Notöffnungen. Ne? Also
ja,
du tippst den Code ein, geht nicht mehr auf, dann rufst du mich an. Ne? Können Sie das öffnen? Und aber klar, ich mache auch Umbauten. Wenn du sagst, ich habe keine Lust mehr auf mein Schlüsselschloss, können Sie mir ein elektronisches Zahlenschloss einbauen, mache ich auch. Ne? Und das war zum Beispiel einer meiner allerersten Jobs, das war ein neues Schloss einzubauen bei einem Juwelier. Und das erfordert natürlich wie alles, man muss sich dafür interessieren, man muss sich irgendwie damit beschäftigen, man muss natürlich lernen, was da dazugehört. Man muss die verschiedenen Schlosstypen können. Aber ich bin felsenfest der Meinung nach wie vor, wenn einen etwas wirklich interessiert, dann kann man eigentlich alles lernen. Das geht. Ne? Es ist einfach nur, das Interesse muss einfach nur da sein.
Ja, aber erzähl mal von dem ersten Schloss. Klingt irgendwie, oder von dem ersten
Tresor. Ja, das war irgendwie ein Tresor bei einem, das war auch über einen Bekannten, man wird ja dann irgendwie so weitergereicht immer und dann kommen ja auch immer irgendwelche Sachen. Und dann sagt er, ja, der hat ein Problem mit seinem Tresor und irgendwie war das Schloss kaputt. Ja, dann habe ich mir damals irgendwie das Schloss besorgt und habe das dann eingebaut und dann irgendwie eingestellt und das war dann irgendwie so einer der ersten Jobs.
Und was sind da so die Anekdoten aus der Ecke?
Ach, es gibt also, über die Jahre so wahnsinnig viel. Ne? Also, es gibt ja, es ist immer schwierig, weil häufig sind das ja also irgendwie aktuelle Fälle und auch Leute, die irgendwie leben und auch nicht unbedingt ihren Namen genannt haben wollen. Es ist zum Beispiel auch sehr interessant, dieses Tresorthema ist natürlich sehr speziell, weil wenn du ein Problem hast mit deinem Tresor, musst du ja irgendjemanden holen. Mhm. Also musst du ja auch irgendwie vertrauenswürdig, ne, sein und die müssen dich ja eben hinlassen. Häufig ist ja der Tresor irgendwie, keine Ahnung, im Schlafzimmer oder im Badezimmer, ne? Und das ist schon auch aus dem Aspekt ist sehr interessant. Also man sehr abwechslungsreich, ne? Ja. Ich habe hier zum Beispiel schon eine Geschichte hier in der Herbertstraße drüben, habe ich mal einen Tresor aufgemacht. Da hieß, keine Ahnung, so und so, Herbertstraße. Ja, und dann habe ich mit dem Typen da telefoniert und dann sagte er, ja, also Sie wissen schon, wo das ist. Und dann habe ich so drauf, ja, in der Herbertstraße, ne? Ja, gut, dann gehen Sie mal da irgendwie Hausnummer, weiß ich nicht mehr, 8, sage ich jetzt nur mal so, ne? Und das ist ja ganz schlecht zu parken hier, ne? Das ist ja um die Ecke. Mhm. Ganz schlecht zu parken, habe ich mich da hin, dann mein Werkzeug und so. Dann bin ich da so rein. Und dann habe ich so geguckt und dann bin ich da so hin und die dann so Fenster auf, so, na mein Junge, was willst du denn? Ne? Und, so. Und dann ich so, naja, ich glaube also heute will ich nicht, sondern ihr wollt was von mir, ich soll hier den Tresor aufmachen. Ah, super, ja, komm mal rein. Also erstmal aufgemacht, dann setz dich erstmal hin, ne? Und dann willst du Kaffee? Und ich so, ja, also gerne, ne? Und dann liefen da die ganzen leicht bekleideten Mädels da hinten rum. Ich war noch nie in der Herbertstraße als Kunde, aber es ist ganz interessant, es sind ja so Boxen und dann dahinter ist ja irgendwie so ein Versorgungsgang, ne? Ja. Und keine Ahnung, dann kann man wohl nach oben gehen und so. Und dann sag ich, jetzt setz dich erstmal hin, weil wir müssen wohl ganz anders hin. Ja, da habe ich erstmal Kaffee getrunken und so. Also super nett. Und dann sind wir da irgendwo, keine Ahnung, in so einen Hinterhof und dann habe ich da deinen Tresor aufgemacht. Oder eben mal hier in der großen Freiheit, das ist auch schon ewig her, rief der Kunde auch an und dann so, ja, da ist ein Tresor. Und dann sind wir, also wenn du dich umdrehst, da oben siehst du so dieses viereckige Fenster da in dem Haus. Da in eins der Häuser, ganz nach oben. Und da war.
Wir gucken gerade auf den Kiez, muss man dazu sagen.
Da war ein Räume, das war ein Bordell aus den 70ern, würde ich sagen. Original. Also es hätte keine bessere Filmkulisse sein können. Ne? Und das war wohl all die Jahrzehnte nicht benutzt. Ne? Und dann sind wir da rein, alles mit rotem Samt und irgendwie Spiegeln an der Decke und allen Pipapo, ne? Total abgefahren. Und ist auch total interessant, das kann ja der Normalbürger gar nicht. Also wenn du mal in diese Häuser reingehst und in diese Hinterhöfe reingucken kannst, total abgefahren. Da war dann auf der anderen Seite so ein Domina-Studio, da hast du gesehen, standen so die Bänke draußen und so. Und naja, da war irgendwie ein Tresor, der war hinter so einem Panel und den habe ich dann damals aufgemacht. Und aber es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also
ja, das klingt danach. Ja. die kriegen dann einfach das Ding dann einfach, die haben irgendwie Schloss verlegt dann oder was.
Ja, war wahrscheinlich Jahrzehnte da drin und war natürlich nichts drin, weil er.
Achso, die waren dann einfach Nachmieter dann oder so.
Wahrscheinlich wollten sie wieder in Benutzung nehmen oder sowas, keine Ahnung.
Ja. Das ist ja auch lustig. Ja, und. Aber das ist wahrscheinlich auch ein komplett anderes Business als jetzt Schlüsseldienst, ne?
Also total, hat überhaupt nichts mit Schlüsseldienst zu tun.
Weil die meisten Schlüsseldienste machen ja auch Türöffnungen und sowas.
Genau, mache ich gar nicht mehr.
Aber Tür also ist...
Null, ich mache nur noch alles, was mit Tresoren zu tun hat.
Weil es wahrscheinlich rentabler oder einfach
spannender. Denke ich auch mal, also absolut, ja. Das ist. Und bei mir ist es ja so, dadurch dieses Lockpicking-Thema, das vermischt sich ja alles. Also ich heutzutage, ich kann die Szene ja relativ gut überblicken. Es gibt ja nicht so viele, die das machen, so wie ich. Also ich versuche tatsächlich alles, was geht, zerstörungsfrei zu öffnen oder eben minimalinvasiv. Ne? Geht natürlich nicht immer, wenn du irgendwie einen massiven Schaden hast oder sowas, dann... Das kann man ruhig sagen. Zum Beispiel hier, jetzt war ich hier in Altona, da dieses Neubaugebiet, da gegenüber von der Holstenbrauerei. Da gibt es so ein historisches Gebäude, die alte Kleiderkasse. Und da ist so ein großer Tresor, also so groß wie, also ein Riesenschrank, also bestimmt 2 Meter groß und 1 Meter mal 1 Meter. Der musste geöffnet werden oder sollte geöffnet werden. Boah, und das war also richtig, also eine der schlimmsten Öffnungen, die ich hatte. Also, und da geht es dann halt nur wirklich mit Bohren und aber gut, der ging dann Gott sei Dank so auf und der soll jetzt wieder in Stand gesetzt werden. Naja, und das ist halt so die ganze Bandbreite.
Was hat eigentlich damals deine Familie dazu gesagt, dass du jetzt vom seriösen Weinhändler jetzt zum Tresorknacker wirst?
Also meine Frau hat mich immer unterstützt, die hat schon immer an mich geglaubt, was natürlich schön ist. Also mein Vater zum Beispiel, der fand das total bescheuert. Er hat gesagt, ah, du kannst doch nicht und so. Und heute revidiert er seine Meinung oder hatte seine Meinung revidiert und hat gesagt, also ich hätte das nie geglaubt, dass das so ein lukratives Geschäft ist. Ne? Und, naja.
Ja, ist ja zum Thema krisensicher, also das ist ja auch so neben Bestatter, so das, also Wein und Tresorknacken oder Schlüsselknacken, das gibt es wahrscheinlich auch, ist relativ krisenfest.
Also ich glaube, also ja, sehe ich ja selber. Also ich hab genug zu tun und es ist tatsächlich so, vielleicht ist das ja auch in Corona-Zeiten mal ein Anstoß für Leute. Also ich bin wirklich der festen Meinung, dass zum Beispiel handwerkliche Tätigkeiten oder wenn man ein Handwerk gut beherrscht, kann man absolut gut Geld damit verdienen. Ne? Also ich sehe das in meinem Bereich. Klar, irgendwie ein Autohaus, wo der Tresor zu ist, da hängen alle Schlüssel drin. Die müssen Corona hin oder her, müssen die anrufen und sagen, ey, mach mal bitte meinen Schrank auf. Ne?
Ja.
Oder sie schneiden ihn selber kurz und klein. Ne? Also das ist für meinen Teil ist das sicher ein krisensicheres Geschäft. Also ich mache ja mehr noch. Also ich mache ja auch mittlerweile in der Ausbildung bin ich tätig. Also ich mache Seminare und sowas. Das ist natürlich alles verschoben und abgesagt. Ne? Aber das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Aber dieses Tagesgeschäft, das findet nach wie vor genauso statt. Ne? Und ich glaube, jeder, der, keine Ahnung, ein Haus hat oder sowas und wenn man einen guten Handwerker sucht, egal ob das was weiß ich, Dachdecker oder irgendwas ist. Also du rufst an und sagst, mein Vordach muss gedeckt werden. Dann sagt er, ja, welches Jahr? Dieses Jahr habe ich keinen Termin mehr. Ne? Mhm. Das ist wirklich so. Und also jemand, der irgendwie ein bisschen handwerklich gut drauf ist und da irgendwie Spaß dran hat, also ich würde mich, glaube ich, immer eher für einen handwerklichen Beruf entscheiden, als irgendwie so ein, keine Ahnung, Bank oder irgend sowas, aber das ist natürlich auch individuell sehr verschieden, ne?
Ja, klar. Nutzt du eigentlich noch was aus deiner Ausbildung oder dem Weinhändlerberuf in dem Tresorknack?
Ja, absolut. Also eine kaufmännische Ausbildung ist bestimmt nicht verkehrt. Also das hat mir viel geholfen. Also das ist bestimmt ein guter...
Kann man für alles gebrauchen.
Ja, guter Grund. Wobei man auch sagen muss, es ist ja jetzt nicht so mega kompliziert, ne? Also wenn man so ein bisschen Verständnis dafür hat und sich damit beschäftigt, es ist ja jetzt, ob du einen Wein verkaufst oder, ich sag mal, Schuhe oder irgendwas anderes, ist ja alles irgendwie ähnlich, ne?
Ja.
Man muss halt gewisse Parameter beachten, aber es ist jetzt ja kein Hexenwerk. Ja? Und man verbucht ja nicht selber heutzutage, sondern es gibt man ja eben Steuerberater. Kann man auch selber machen, aber man hat ja trotzdem meistens noch einen Steuerberater, wo man dann die Sachen abgibt. Aber so dieses normale Organisatorische ist jetzt nicht so kompliziert, finde ich. Aber sage ich vielleicht auch nur so, weil es für mich irgendwie, weiß ich irgendwie,
was war denn, oder kann. Ja. Was war denn so die Lehre, also wenn du jetzt auf den Tresorknackberuf, wenn du jetzt vom Tresorknackberuf ausgehst, also was war denn so die größte Erfahrung, die du so aus der Zeit so ziehst für Leute, die sich jetzt irgendwie neu orientieren oder die sich dafür interessieren? Oder das?
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde, das kann ich nur für mich sagen, oder wenn ich mich mit meiner Frau darüber unterhalte, sie sieht es eigentlich ähnlich. Natürlich hat jeder Beruf irgendwie seine, sag ich mal, Durststrecken oder sowas. Und keine Ahnung, wenn ich zu einer großen Burgerkette gehe und gehe da in die Küche und es ist halt super eklig, dann ist das auch nicht immer das Schönste. Ne? Oder wenn es zum 150. Mal dasselbe Schloss ist mit demselben Defekt. Auf der anderen Seite finde ich, ist es doch also ein unheimlich abwechslungsreicher Beruf und ich finde, man muss irgendwie eine Befriedigung aus seinem Beruf ziehen können.
Hm.
Und ich glaube, du hast es ja gesagt, ist, wenn man die Leute fragt, ist doch ein erstaunlich hoher Prozentsatz, die sagen, ja, ich würde doch gerne noch was anderes ausprobieren oder ich bin nicht hundertprozentig zufrieden in meinem Job. Ne?
Mhm.
Und also ich finde, wenn du mich jetzt fragst, ich kann nur sagen, ja, also man sollte ruhig mal Dinge ausprobieren, aber es hat natürlich viele Facetten. Also du bist natürlich gebunden in deinen Abläufen, in deinen Verpflichtungen und sowas. Man kann ja auch nicht so ohne weiteres alles über Bord werfen und sagen, jetzt mal nochmal 180 Grad und in die andere Richtung. Ne?
Ja, aber was würdest du da raten? Also angenommen, da orientiert sich jetzt jemand um. Also was wäre jetzt so deine To-Do-Liste? Was ist wichtig?
Also ich finde, man muss natürlich schon die ganzen Parameter irgendwie sich angucken, ne? Und aber ich würde es nicht nur zum Beispiel abhängig davon machen, habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, die finanzielle Verpflichtung hier oder muss ich jetzt vielleicht aus der 5-Zimmer-Wohnung in eine 3-Zimmer-Wohnung umziehen? Also es gibt ja doch viele, viele Sachen, die man so ein bisschen anpassen kann. Und ich finde, man muss für einen Wechsel muss man auch bereit sein, also wahrscheinlich Dinge aufzugeben. Ne? Und, aber das ist für jeden individuell verschieden. Aber ich kann nur jeden drin bestärken. Also in meinem Lebensweg, ich habe mir die Frage eigentlich nicht so häufig gestellt. Also dann, ich habe es dann halt einfach gemacht. Ne? Schon immer so mit dem Safety-Puffer auch, aber, aber ich habe es dann halt einfach ausprobiert. Ne? Und ich kann nur sagen, das, was ich heutzutage mache, ist für mich persönlich einfach absolut cool. Also es macht unheimlich viel Spaß, ist abwechslungsreich. Es ist das richtige Verhältnis zwischen, zwischen Arbeit und, ja, wie soll man sagen, Freizeit. Wobei Freizeit ja vielleicht das falsche Wort ist. Also frei organisierbarer Zeit, sage ich mal. Ne? Also ich habe genug Zeit, irgendwie meinen Schlosssammlerprojekten nachzugehen und eben andere Dinge zu machen. Nur bei mir ist es halt so, es vermischt sich unheimlich viel. Dadurch, dass mein Beruf auch mein hundertprozentiges Hobby ist, kann ich das nicht so trennen. Ne? Ist das dann Arbeit, wenn ich abends um 7 noch irgendwie bei mir in der Werkstatt stehe und irgendwas mache und das für mich so fast meditativ ist und ich empfinde das nicht als schlimm oder wie wenn einer sagt, oh, 3:55, jetzt will ich aber nach Hause. Ne? So, das ist,
ja, dieses ständige auf die Uhr schauen und gucken, wann wieder Ferien sind, das ist ja eigentlich immer schon ein relativ harter Indikator, dass man nicht so glücklich ist.
Genau, eigentlich schon, ja, denke ich auch so. Ne?
Ja, sehr lustig. Hast du noch zum Abschluss noch einen Tipp, was passiert? Also sollte man, wenn einem die Tür zufällt, mal so einen ganz pragmatischen Alltagstipp. Also wie, was würdest du denn sagen, was wäre so dein Rat?
Zum einen, für alle Zuhörer, es funktioniert nicht mit der Scheckkarte.
Oha!
Die bitte nicht malträtieren und kaputt machen.
Bastet.
Und das Eigentliche, heutzutage, man kann auf YouTube nachgucken, wie das funktioniert, aber ist mir selber schon so gegangen. Was gut ist, ist zum Beispiel so aus einer großen Cola-Flasche dieses flache Plastikstück, das kann man rausschneiden, oben, da, also wo der Flaschenhals übergeht in das breite Teil, das ist so ein flaches Stück, das kann man rausschneiden.
Ah,
wenn man das rund schneidet, das passt viel besser in den Schlitz rein, das kann man dann so runterziehen und gegen den Schnapper da arbeiten. Damit kriegt man zum Beispiel eine Tür relativ gut auf. Ne? Und die kauft man sich vielleicht beim Kiosk, trinkt sie oder schüttet sie aus, dann hat man für 1,50 € oder 2 €, kann man unter Umständen sich ein paar hundert Euro vom Schlüsseldienst sparen.
Alles klar. Ja, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.